war dann so, er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und also ich habe immer für mich beschlossen zu glauben, dass er sich irgendwann halt enorm geschämt hat auch und dass es diesen Weg zurück nicht mehr gab, weil so viel Zeit verstrichen war. Aber ich habe halt immer die ganze Zeit versucht, Gründe dafür zu finden, auch Gründe zu finden, warum wir nicht gut genug sind, mein Bruder und ich.
Wir haben uns mit der Situation lange überfordert und allein gefühlt, bis wir uns kennengelernt haben und gemerkt haben, okay, krass, anderen geht's echt auch so. Also, falls ihr gerade alleinerziehend seid und euch manchmal alles über den Kopf wächst und ihr mental struggelt, dann seid ihr hier genau richtig.
Wir sprechen über Tabus, über die Scham, die uns begleitet, Angst vorm Scheitern, Wut und auch Überforderung.
Und über dieses ständige Gefühl, funktionieren zu müssen.
Obwohl es an allen Ecken und Enden brennt. Wichtig, wir sind keine Expertinnen. Uns geht es auch nicht um Diagnosen oder schlaue Ratschläge.
Wir wollen lediglich unsere Story teilen und vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle wieder.
Ich bin Iri.
Und ich bin Caro. Und zusammen sind wir Moms on the Edge.
Schön die Stehhose angezogen.
Ich sitze mal chillig auf dem Bett. Knopf auf von der Hose, damit der Bauch Platz hat. So, ihr Lieben, wir sind zurück. Und ja, wir haben diesmal pünktlich die neue Folge produziert. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dir an, weil dir gab es ein Update, ein kleines.
Ja, ich habe diesmal keinen Rant mitgebracht für sie, sondern ein kleines Update. Und zwar haben wir uns am Wochenende mit den Großeltern väterlicherseits getroffen. Das kommt nicht so oft vor, so ein bis zweimal im Jahr. Und ja, ich hatte zum ersten Mal irgendwie so das Gefühl, ja, dass es sich irgendwie familiär angefühlt hat. Sonst war das doch immer recht distanziert und teilweise auch mit peinlichen Pausen und so belegt. Und ich habe halt nicht nur die Oma und den Opa alleine getroffen, sondern die Oma war da, der und die beiden Töchter, also quasi die Tanten meiner Tochter. Der Erzeuger war nicht da. Das Thema wurde auch großflächig umschifft oder kam halt einfach gar nicht auf, weiß nicht. Genau, und der Opa, der war unterwegs noch mit einem Geburtstagskind. Ja, als sie dann kam, war das aber irgendwie auch nett. Dann wurden wir noch nach Hause gefahren und...
Du hast die besucht bei denen zu Hause?
Ja, genau, das muss man dazu sagen, stimmt. Ich habe die besucht. Es gab mehrere Anlässe, es hatten einige Leute Geburtstag. Eben auch der Cousin von meiner Tochter. Und die Oma selber und dann gab es Familienzuwachs. Die eine Tante hat Zwillinge bekommen und ja, das war schon mal so ein Besuch wert irgendwie. Meine Tochter und ich hatten beide vorher nicht so Lust hinzugehen, ja, weil wie gesagt, manchmal irgendwie ist es immer so ein bisschen distanziert und irgendwie peinlich berührt und manchmal weiß man nicht, worüber man reden soll und so, aber... Ja, das war irgendwie diesmal nicht so. Ich glaube auch, weil die Tanten eben dabei waren und das Gespräch einfach ein bisschen angeregter war und halt mehr Leute als sonst vielleicht nur 2, 3.
Ja, ihr seht euch sonst auch nicht so oft, ne?
Nee, richtig. So 1, 2 Mal im Jahr oder so. Ja.
Und wie ist das so für deine Tochter? Also hast du das Gefühl, sie hat mit den Großeltern väterlicherseits so eine Beziehung oder wenn die sich so selten sehen wie...
Nee, genau, das ist halt auch immer so das Ding. Hab nicht den Eindruck, dass sie diese Beziehung hat, wo soll die halt auch herkommen, ne? Wird halt öfter mal gesagt, so, ja, wir müssen uns so öfter sehen und so, aber ja, dabei bleibt es halt irgendwie oft auch. Und aber ja, wie gesagt, diesmal hatte ich halt das Gefühl... Ich könnte sie da schon auch alleine mal lassen. So, das war vorher echt nie so.
Ja, krass. Ja, wo wir beim Thema Bindung sind. Wir wollen heute mit euch über das Thema Bindungssysteme, Beziehungen und ja, unsere Vergangenheit mit Männern sprechen. Wir hatten dazu, es ist echt schwierig. Wir hatten dazu gestern schon eine Folge aufgenommen und haben gemerkt, als wir so über unsere Beziehungen gesprochen haben, über unsere Ex-Partner, dass wir da doch wieder emotional so tief reingegangen sind. Und es hat sich so intim angefühlt, dass wir danach beschlossen haben, die Folge nochmal aufzunehmen und vielleicht nicht im Einzelnen, im Detail auf jede Beziehung nochmal einzugehen, sondern dass wir einfach mehr darüber sprechen wollen, wie sich quasi unsere Bindung anfühlen und wie wir unsere, ja, das gesamte Beziehungsthema sozusagen erlebt haben über, ja, von eigentlich von Anfang an bis jetzt.
Ja, und wie sich vielleicht unsere Bindungstypen auch entwickelt haben über die Zeit. Und ich glaube, so ein genereller Abriss, ne, über vielleicht, wie haben wir gestartet, wie sieht es in der eigenen Urfamilie aus und ja, wo stehen wir heute damit?
Ja, wir stellen uns natürlich die Frage, weswegen sind wir Single?
Einfach Pech.
Genau, wir haben einfach Pech. Ja, oder sind es halt die Dynamiken, die wir jetzt erst verstehen?
Ja, also wir wollen das Ganze halt alles kurz einordnen, verstehen, was dazu geführt hat, dass wir alleinerziehend und Single sind. Und wir sprechen aus unserer Perspektive, wie sich eben ja das Muttersein vielleicht auch verändert durch Beziehungen oder welche Herausforderungen es mit sich bringt.
Ja, oder auch wie Beziehungen sich durch das Muttersein verändert haben.
Ja, ja.
Ja, ich fange einfach mal an. Also ich versuche da jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, die Storyline runterzureißen, sondern einfach meine Beobachtung dazu, auch welche Dynamiken haben sich ergeben, trotz unterschiedlichster Partner. Also man muss dazu ja sagen, ich hatte schon einige feste Partner und viele Beziehungen gingen so, ich würde sagen, mittellang. Also man kann gar nicht sagen, dass ich jetzt super lange Beziehungen geführt habe, aber auch relativ wenig kurze Geschichten. Und vieles hat sich so in dem Rahmen 2 bis 3 Jahre abgespielt. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich da vieles sehr stark immer wiederholt hat von so einem ganz intensiven Anfang, wo es ganz, ganz viel, ja, Lovebombing auch gab. Nicht immer, aber ja, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin die perfekte Partnerin für diesen Mann und er ist mein perfekter Partner. Und
du wirst so auf den Podest gestellt.
Ja, total. Und er hat noch nie so eine tolle Frau wie mich kennengelernt. Wow. Und dann zu so einem Crash nach ein paar Monaten, teilweise auch erst nach 6 Monaten, wo ich gemerkt habe, so dass da ganz viele Unsicherheiten sich auftun und ich mich da nicht sicher fühle in dieser Beziehung und nicht genau weiß, was ist jetzt los, warum hat sich alles verändert, ist es nur das erste Verliebtsein, was weggeht, und dann bis hin zu unvermeidlichen Situationen, wo man sich vielleicht hätte trennen müssen und ich aber festgehalten habe und einfach jetzt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, warum ich immer so festgehalten habe. Ich hatte immer Hoffnung, dass sich die Dinge verändern und ja, bin dann halt geblieben eine lange Zeit, obwohl es sich halt schon nicht mehr gut angefühlt hat. Und diese Muster haben sich halt ja sehr, sehr oft wiederholt.
Hast du da vielleicht ein Beispiel oder zwei?
Ah, ja, schwierig. Also ja, ich habe Beispiele. Ich habe eine Beziehung gehabt, in der ich sehr lange geblieben bin, obwohl ich betrogen wurde und dann herausgefunden habe, dass es nicht nur ein Betrug war, sondern dass mein Partner auch die ganze Zeit eine andere Freundin hatte. Und ich bin gegangen, ich habe mich getrennt und es war auch wochenlang Schluss und dann wurde ich auf Knien angefleht und bin dann zurückgegangen. Aber auch nur noch für eine kurze Zeit, bis ich sozusagen meinen Absprung geschafft habe. Das war so ein ganz extremes Beispiel. Das war natürlich jetzt nicht in jeder Beziehung so, aber da ja, hat extrem viel Verletzung stattgefunden. Und ich glaube, ich war da auch schon so ein bisschen irgendwie am Ende emotional. Ich hatte gar nicht mehr die Kraft, einfach aus dieser Beziehung zu gehen und mich davon zu lösen und bin einfach froh, dass ich den Absprung dann irgendwann geschafft habe, als ich wieder Kraft geschöpft habe. Aber das konnte ich nur, als ich wieder drin gesteckt habe und gesehen habe, wie schrecklich es eigentlich ist.
Das finde ich so crazy, ne? Dass man, ich meine, man, weiß nicht, hört oder sieht ja öfter mal Beziehungen, wo man so denkt, I don't freaking get it. Ich verstehe das einfach nicht, warum, ja, warum die Menschen weiterhin in einer Beziehung miteinander bleiben und ja, aber da sind natürlich gewisse Abhängigkeiten auch oft
Ja, total.
Im Raum einfach. Die, naja, ja.
Ja, ich habe so das Gefühl, ich war schon öfter in der Situation, emotional abhängig zu sein, weil ich da so, ja, dieses schöne Gefühl auch vom Anfang irgendwie wieder haben wollte und dann gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass das jetzt ein ganz anderer Mensch ist, der da vor mir steht und dass das alles vorbei sein soll. Und es war doch so schön und wir können da wieder hinkommen und wir können an uns arbeiten. Natürlich kann das nicht passieren, wenn man total belogen und betrogen wurde, aber mein Gehirn hat, glaube ich, nicht schnell genug einfach geschaltet und ich konnte mich emotional einfach da nicht so von distanzieren.
Ist ja auch ein krasser Hormoncocktail, so, ne, der einem vor allem am Anfang so dieses Liebesgefühl irgendwie oder Verknalltheit, Verliebtheit, wie auch immer man das nennen will, so gibt. Ne?
Und es war auch tatsächlich so, dass ich immer gedacht habe, weil ich meistens halt gerade aus einer Beziehung kam, die schon nicht so gut lief, mich dann getrennt habe und ich sehr, sehr häufig, sehr schnell einen neuen Partner gefunden habe, habe ich einfach oft gedacht, wieso habe ich denn jetzt schon wieder so ein Pech? Und erkenne heute aber erst die Muster und dass da halt bei mir auch gewisse Muster einfach waren, gewisse Dynamiken, die abgelaufen sind. Und ich gebe mir jetzt keine Schuld daran, aber ich weiß, dass ich teilweise halt einfach blind dafür war und genau diese Männer dann immer wieder angezogen habe.
Aber warum? Warum zieht man die an? Also, wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert und wollen auf die verschiedenen Bindungstypen eingehen und die so ein bisschen erklären. Genau, ich starte direkt mal rein. Und zwar gibt es den sicheren Bindungstyp. Es geht darum, dass... Ja, wir haben es jetzt so aus der Kinderperspektive geschrieben, aber weil auch man die Sachen, die man in der Kindheit lernt, eben übernimmt im Erwachsenenalter. Also der sichere Bindungstyp beschreibt, dass Kinder mit sicherer Bindung sich gesehen fühlen und ernst genommen fühlen. Sie wissen, meine Bezugsperson ist da, wenn ich sie brauche. Dadurch entwickeln Kinder eben das Vertrauen, oder sie entwickeln Urvertrauen, können Gefühle gut regulieren und gehen später meistens auch stabilere Beziehungen ein. Dann gibt es noch den unsicher ambivalenten Typen. Diese Kinder erleben Bezugspersonen manchmal verfügbar und manchmal nicht. Dadurch werden sie unsicher und suchen sehr viel Nähe und Bestätigung, haben aber oft Angst vor Zurückweisung und können später klammern.
Das kann ich bestätigen.
Dann gibt es den unsicher vermeidenden Typ. Dort lernen Kinder früh, Gefühle zeigen bringt nicht viel oder das wird eben zurückgewiesen. Sie wirken unabhängig, unterdrücken aber oft Bedürfnisse nach Nähe und Unterstützung. Emotional ziehen sie sich eher zurück. Es gibt noch einen letzten, der nennt sich der desorganisierte Beziehungstyp. Und hier ist die Bezugsperson gleichzeitig Quelle von Trost, aber auch Stress und Angst. Kinder entwickeln kein klares Bindungsmuster und reagieren oft widersprüchlich. Sie suchen Nähe, haben aber gleichzeitig Angst davor. Hat es bei dem einen oder anderen vielleicht schon geklingelt? Fühlt ihr euch wiedererkannt? Mir fällt das gar nicht so leicht.
Also ich finde mich total wieder in diesem Bindungstyp unsicher ambivalent. Ist ja auch eher so ängstlich klammernd, unsicher ängstlich. Und das hat sich eigentlich bei mir wirklich so durch viele Beziehungen gezogen. Also ich habe mir dann so Fragen gestellt, wie warum ich diese Nähe so stark suche und warum mich die Distanz dann triggert. Also zum Beispiel am Anfang ist man immer super viel zusammen und macht alles zusammen. Und dann hab ich immer das Gefühl gehabt, ich werde mehr abgelehnt oder man lebt sich wieder so auseinander und hatte schnell auch immer Angst, dass ich verlassen werde.
Das kenne ich schon auch aus früheren Beziehungen.
Ja, ich dachte dann immer, oh mein Gott, der, weiß ich nicht, findet jetzt eine bessere oder der macht nur noch was mit seinen Freunden und ich bin irgendwie abgeschrieben. Und als ich noch jung war, hatte ich da auch Probleme mit Eifersucht. Das habe ich irgendwann dann ablegen können. Ich weiß gar nicht wie, aber ich hatte so in den späteren Entwicklungen das Gefühl, dass ich einfach so dachte, ja, okay, wenn du mich betrügen willst oder sonst was, dann passiert es halt, kann ich jetzt auch nicht verhindern. Trotzdem ist aber dieses ängstliche vorm Verlassenwerden schon geblieben. Ängstlich, dass die Beziehung kaputt geht und einfach unsicher, wenn jemand eher so distanzierter war. Und es ist ja halt auch so, dass unsicher ambivalent gebundene Menschen sich eher vermeidende Partner suchen.
Mhm.
Ja, ich habe da einfach immer diese Dynamik erlebt, dass ich dann ängstlicher war. Es gab auch viele Konflikte von meiner Seite aus, dass ich halt dachte, okay, wir müssen darüber reden, was ist hier los? Und die Person auch irgendwie noch mehr an mich binden wollte und hatte dann das Gefühl, dass der ja in dem Moment vermeidende Partner sich quasi immer mehr zurückzieht und ich immer mehr an dieser Beziehung ziehe. Das war so ein Pull-Push-Effekt, der da irgendwie eingesetzt hat. Ich hatte so das Gefühl, es ging weniger um die Person selbst, sondern was diese Dynamik in mir ausgelöst hat und dass ich dadurch immer noch ängstlicher wurde.
Man versucht ja von dem anderen was zu kriegen, was der im Zweifel gar nicht hat oder auch nicht bereit ist zu geben. Ne? Also da gibt es ja, weiß ich nicht, vielleicht dann auch so ein Gefühl von Bedrängung oder so oder unverhältnismäßiges Verlangen, was der andere dann vielleicht nicht nachvollziehen kann oder nicht befriedigen will sozusagen.
Ja, weil die vermeidenden Bindungstypen, die sind ja auch eher so sehr autonom und haben ja auch ihre Kindheitserfahrungen gemacht, in denen sie vielleicht eher abgelehnt oder abgewertet wurden und nicht so diese Stabilität zu Hause hatten, im Sinne von irgendwie, ja, ich gebe dir Liebe, du bist mein Kind, sondern eher, okay, du bist auf dich allein gestellt.
Mhm.
Und also das ist ja auch quasi nur ein Bindungsmuster, was diese Person wieder durchleben. Ne? Man befindet sich in diesem System, wo man nicht einfach ausbrechen kann.
Ich habe gerade so darüber nachgedacht, dass ich so als Mutter mich auch schwer damit tue, zu glauben, dass ich eine gute Partnerin sein kann. Hast du, wie ist das bei dir? Also so, ich denke so ein bisschen in die Richtung, ja, ich habe doch keine Zeit, ich bin immer müde. Wie soll das meine eine gute, erfüllende Beziehung sein oder werden? Oder geschweige denn auch in eine gute Familie, ein gutes Familiengefüge reinwachsen?
Ja, bei mir ist es, glaube ich, aufgrund dessen schon anders, dass ich halt die Väter von den Kindern habe, die Kinder auch regelmäßig nehmen, dass ich ja auch dann dieses freie Wochenende alle 2 Wochen habe, dass ich mir das schon immer viel einbauen konnte. Dann auch, wenn ich einen neuen Partner hatte, dass ich dann auch Zeit gefunden habe, wo man sich alleine kennenlernen konnte und wo ich mal nicht müde und erschöpft war. Gleichzeitig habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich schon auch Angst davor hatte, einen Partner in diese Familie zu integrieren.
Ja.
Das fiel mir schon schwer und ich habe dann auch gedacht, boah, und dann sieht der mich, wie gestresst ich bin und sonst sieht der mich ja nicht so krass gestresst. Man hat ja auch
nie so eine andere Rolle irgendwie, ne? Also man lernt sich ja kennen, separat von den Kindern, im besten Fall. Oder vielleicht ist es auch, ja, weiß ich nicht, in den meisten Fällen, sagen wir es mal so. Und dann, wenn man diese Tür so aufmacht und die Kinder in diese neue Beziehung reinlässt, dann...
Ja, es ist alleine aus dem Grund schon schwierig, wenn man jetzt die Tür aufmacht und diese Person kommt in deine Familie rein, lernen die Kinder den kennen und dann kann der jetzt auch nicht einfach wieder gehen. So, ne? Das ist
dann
auch
lernen die was. Kinder den kennen, genau, das ist mal das eine. Aber dann sieht der natürlich auch die Dynamiken, die so da sind und bewertet die vielleicht auch für sich anders. Und bewertet dich ja dann auch anders. Man gibt ja dann nochmal von sich selber irgendwie so eine ganz andere Seite preis, die man, ja eben, wenn man keine Kinder hätte, nicht preisgeben könnte, sag ich mal.
Ja, ich hatte bisher nur, also fast nur die Erfahrung, dass ich dann Partner hatte, die noch keine Kinder hatten.
Mhm.
Und da habe ich mir immer gedacht, so, du kannst ja auch gar kein Bild davon machen. Und also du brauchst es dir auch gar nicht irgendwie anmaßen, so.
Ja,
vielleicht gar nicht halt so der richtige Gedanke, ne? Aber daran sieht man ja auch, dass ich auch meistens gar nicht bereit war, irgendwie jemanden so ganz reinzulassen. Aber ich habe die Zeit sehr genossen, wo ich mich mit meinen Partnern viel auch alleine getroffen, also wo ich mich mit meinen Partnern viel alleine treffen konnte. Und ja, das ist natürlich irgendwie nochmal ein anderer Aspekt.
Ja, total. Und macht es natürlich auch nicht einfacher, irgendwie dieses Mama-Sein in Beziehungen reinzugehen. Aber ich wollte euch auch noch ein bisschen von meinen Beziehungen und meinen Erfahrungen diesbezüglich erzählen. Und zwar bevor meine Tochter geboren ist, glaube ich, hatte ich so einen Mix aus einigen nicht so tollen Beziehungen und einer richtig tollen, also so, die war langjährig und war eine gute Beziehung, hat sich gesund angefühlt. Ich war aber auch noch sehr jung, ich war Anfang 20, würde ich, glaube ich, aus heutiger Sicht auch ein bisschen anders führen, aber anyway, das war eine langjährige, glückliche Beziehung, so aus der Vergangenheit betrachtet, oder auch damals war das so. Genau, aber ich glaube, die Erfahrung, die ich in der Schwangerschaft gemacht habe und eigentlich auch vor der Schwangerschaft, ist mir nochmal so in den Sinn gekommen, weil die Beziehung zu dem Kindsvater war echt schwierig von Anfang an, irgendwie, weil sich seine Ex-Freundin so krass eingeschaltet hat und auf einmal versucht hat, irgendwie ihn zurückzubekommen und so, und meinte, ja, sie müsste von Großbritannien wieder nach Deutschland ziehen und sowas.
Krass.
Und hat quasi dieses sehr junge Glück krass gestört, an meinem Selbstwert gekratzt, weil, würde ich gar nicht mal ihr so sehr zuschieben, die Schuld, weil ich meine, er hat da ja auch vieles zugelassen, was eigentlich nicht in Ordnung war. So.
Hast du denn eigentlich auch das Gefühl, dass du in dem Moment ja auch eher so dieser unsichere, ängstliche Typ warst in der Beziehung? Also du hast ja gerade erzählt, du hattest davor eine langjährige, eher sicher gebundene Beziehung oder Bindung. Und dann bist du jetzt mit diesem Mann zusammen, wo sich alles so ein bisschen instabiler anfühlt. Dann ist da die Ex-Partnerin, die sich einschaltet und ihn auf Krampf zurückhaben will, obwohl ihr schon zusammen seid.
Das war einfach doch total verunsichernd.
Mhm.
Also, weiß ich nicht, die haben sich ja so auch ab und zu mal getroffen, ne? Ich war da nicht dabei und wusste dann auch nicht, was da abgeht. Also es war schon,
das ist schon krass.
Schon irgendwie strange.
Dass er sich mit der trifft, die will ihn zurückhaben, und dass er sich trifft. Also nichts dagegen, wenn beide damit einverstanden sind, mit irgendwelchen Ex-Partnern befreundet zu sein.
Ja.
Aber in so einer Situation, wo die Ex-Partnerin um ihn kämpft und er erwartet dann, dass es völlig fein ist, so dass ihr euch trefft, dass sie sich treffen.
Ich glaube, er war schon auch ein Stück weit schwach an der Stelle und sie war auch eine Hardcore-Penetrante. Also, weiß ich nicht, so mit 20 Mal anrufen und so und irgendwann.
Ich glaube, der hat halt schon den Fuß in der Tür gelassen, sonst hätte sie sich auch nicht gedacht, dass sie das so machen kann.
Ich habe auch noch eine andere krasse Beziehung erlebt, wo, vielleicht kann ich von einer krassen Story erzählen. Ich habe die Person, den Partner vom Bahnhof abgeholt. Er hat mir eine wüste Story erzählt und ich habe ihn dann nicht ganz verstanden. Habe dann sowas gesagt wie, hä, und dann hast du es dir da im Klo des Zugs gemütlich gemacht. Das war natürlich ein komplettes Missverständnis, und daraufhin ist er halt ausgerastet und meinte, wie ich sowas von ihm denken kann und was ist das für eine Frage, die ich da stelle. Das hat dann darin gemündet, dass er das beim McDonald's und Milkshake durch die Gegend flog und irgendwie okay. So es lauter wurde, weil er nicht mit Karte bezahlen konnte.
Also nur noch mal zur Klarstellung, das war nicht der Kindsvater, sondern das war ein Partner aus deiner jüngeren Zeit.
Ja, ich glaube, ich war so 18.
Ja.
Ja.
Krass. Aber ziemlich aggressiv auch, ne?
Bissi. Nur bissi.
Ja. Und wie lange warst du mit dem zusammen?
10 Monate. Ja.
Ja.
Das war auch so ein ganz komischer Typ. Der hat sich, ich musste mich für ganz merkwürdige Sachen entschuldigen. Der hat mir ewige Monologe vorgehalten. Und ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt entschuldige, dann hält er die Klappe, was er nicht getan hat und so. Also
hat er richtig erwartet, so, du musst dich jetzt entschuldigen bei mir.
Ja, er hat mir halt erklärt, warum er dieses und jenes Verhalten nicht tolerieren kann oder nicht gut findet. Er hatte auch so ein ganz krasses Regelwerk, wie Frauen zu sein haben und so. Ja, es war echt crazy. Ich steckte halt insofern so ein bisschen in der Klemme, als dass ich halt einfach zu dem gezogen bin, als meine Eltern im Sommerurlaub waren. Ja, es war alles nicht so glücklich und dann hatte ich natürlich auch große Scham und großen Stolz, da irgendwie zurückzukehren und zu sagen, ja, es
also war
doch nicht so cool.
Du hast bis dato noch bei deiner Familie gelebt und dann bist du ausgezogen und direkt zu diesem Typen.
Ja, genau. Es war so ein easy Ausweg. so von meinen Eltern wegzukommen.
Oh Mann,
oder auch nicht easy.
Du Arme und deine armen Eltern, dass die dich gehen lassen mussten, wenn du zu so einem aggressiven Typen irgendwie ziehst, ne?
Ja, ja. Das war nicht so cool. Natürlich hatte es auch so ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich wollte halt total raus. Wie es halt so ist nach dem Abi, ne? Toll, erstmal nicht mehr über Schule nachdenken und so und frei sein und naja.
Also das heißt, du hast schon auch unterschiedliche Beziehungen geführt und die eine eher harmonischer, die andere eher nicht so.
Korrekt.
Und dann kam ja deine Tochter zur Welt. So, in der Zeit warst du Single und hast es erstmal alles allein gestemmt.
Ja, genau. Also dies habe ich ja schon berichtet in der vorigen Folge. Ist in der Schwangerschaft auseinandergegangen und dann war ich alleine mit meiner Tochter. Dann gab es aber doch auch, als ich irgendwie alleinerziehend war, per Definition, ich habe alleine mit meiner Tochter in einem Haushalt gelebt, doch auch eine Beziehung. Aber da gab es auch irgendwie regelrecht viele Herausforderungen oder es gab einfach Herausforderungen, was ja auch normal ist. Und das waren zum Beispiel so Themen wie unterschiedliche Regelwerke zu Uhrzeiten und Erziehungsansichten, verschiedene Erziehungsmethoden, die für mich teilweise nicht okay waren, was dann wiederum zu Konflikten geführt hat. Und man kann schon sagen, ja, dass sich das am Ende für mich nicht wie so ein richtiges Familienzusammenleben angefühlt hat. Wir haben zum Beispiel jetzt Weihnachten oder so auch nicht zusammen verbracht.
Man muss dazu sagen, ihr habt ja auch nicht zusammengelebt, ne? Also
genau.
Ihr wart genau. Viele Jahre zusammen und hattet aber eure getrennten Wohnungen und naja, dann...
Ja, was ja grundsätzlich irgendwie auch cool ist. Ich mag die Idee total, ne? Also weil so Familienleben kann ja auch sehr anstrengend sein und da finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man sich irgendwie auch mal zurückziehen kann, so, ne?
Mm, es ist dann halt ein bisschen schwierig, wenn es dann um so Erziehungsansichten geht, wenn man den Großteil des Alltags dann noch trotzdem alleine bestreitet mit dem Kind und der andere in der anderen Wohnung lebt, so, ne? Das ist ja dann schon irgendwie schwierig zu vereinbaren.
Ja, das stimmt. Das macht es nicht leichter. Ja, also wie gesagt, Konflikte waren eben generell nicht so einfach und auf Dauer sind wir da irgendwie, ja, ich glaube, über die Kommunikation oder mit der Kommunikation nicht auf einen Nenner gekommen. Aber ich möchte hier den Hinweis dazu geben, dass die Trennung noch recht frisch ist und ich finde das gerade auch super schwer, konkreter auf die Sachen einzugehen. Aber ich denke mal, das versteht ihr alle.
Ich verstehe es auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, du hast genug Zeit, das erstmal zu verarbeiten und dann zu gucken, ob du darüber nochmal an der anderen Stelle sprechen möchtest. Aber
genau, genau. Aber um auf die Bindungssysteme vielleicht zurückzukommen, ich glaube, ich habe es vorhin auch schon gesagt, aber ja, ich finde das recht schwer, meinen Bindungstyp so klar zu benennen. Also man kann, wenn ich jetzt so in meine Urfamilie so zurückschaue, das haben wir in der anderen Folge auch schon erwähnt, kleine Menschen, große Antennen. Mein Vater hat ja meine Mutter auch in der Schwangerschaft verlassen. Das war ja auch so eine Parallele zu meiner Schwangerschaft. Und wir haben das systemisch auch schon so ein bisschen aufgearbeitet. So, von daher irgendwie gibt es jetzt da kein böses Blut mehr oder so. Aber manchmal frage ich mich eben, ob das trotzdem in meinen heutigen Beziehungen Thema ist, ne? Also, weil ansonsten kann man eigentlich sagen, dass mein Elternhaus ein stabiles Elternhaus ist. Ich habe nie Streit erlebt, wirklich. Also, ich habe meine Eltern nicht streiten sehen. Ja, kann man sich auch fragen, ob das so gut ist. Natürlich gab es Konflikte, das ist ja auch ganz normal, aber die, also weiß nicht, es gibt halt andere Streitkulturen, ne, wo sich Leute auch ankeifen oder laut werden oder so. Also sowas habe ich so eigentlich nicht erlebt.
Du hast gerade erwähnt, das, was deine Mutter da erlebt hat, dass dein Vater sie in der Schwangerschaft verlassen hat und dann wiedergekommen ist. Mhm. Ihr habt es ja systemisch aufgearbeitet. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen? Also für die Leute, die vielleicht die Folge nicht gehört haben, wo es um diese systemische Aufarbeitung geht. Man sagt ja quasi, dass es in dieser systemischen Arbeit darum geht, dass man Konflikte irgendwie auflöst, damit sie sich innerhalb der Familie und für die weiteren Generationen halt, dass sich das nicht widerspiegelt, ne?
Also um das Systemische vielleicht nochmal so ein bisschen zu erklären, man kann sich das, also die Systemik betrachtet ein Familiensystem ausgehend immer von einer Urfamilie, das sind die Eltern und die Kinder. Und die haben natürlich weitere Generationen nach hinten, ne? Das sind dann die Omas und Opas und so weiter. Und es gibt bestimmte Konflikte, die man, oder was heißt bestimmte, es gibt familiäre Konflikte, kann man ganz gut, je nachdem, das ist eine Geschmacksfrage vielleicht, damit aufklären, indem man sich die Urfamilie anschaut oder eben auch Generationen zurückgeht. Die Systemik ist so ein bisschen, wie heißt denn das Ding, was bei Kindern über dem Bett hängt, wo so ein Balance-Ding, wo so viele kleine Bommeln dran hängen und die halten sich. Du
meinst bei Babys so, ne?
Ja, Mobile.
Mobile, ja.
Ja, genau. Also eigentlich kann man ein System ganz gut mit einem Mobile beschreiben. Das heißt, ein Mobile ist ja ausgeglichen, wenn alle Teile an der richtigen Stelle hängen.
Und intakt sind.
Und ja, intakt sind, genau. Und meistens kracht aber ein System oder kann man es als Konflikt dann sehen, jetzt mal bildlich gesprochen, wenn man einen Teil von dem Mobile wegnehmen würde, dann hängt das schief. Und in der Systemik ist das dann wie ein Konflikt, der gelöst werden muss. Und wenn man den gelöst hat, dann hängt das Mobile wieder gerade sozusagen. Mhm. Also jetzt mal ganz also grob.
Die Beziehungen sind wieder in Balance.
Korrekt, ja. Ja, genau.
Das heißt, es hat ja schon dann den Aspekt, dass das, was deine Mutter, was du in der Folge ja auch beschrieben hast, irgendwie in der Schwangerschaft durchgemacht hat und Unsicherheiten in ihrer Bindung und Beziehung sich vielleicht auch da an der Stelle auf dich übertragen haben könnten.
Und ja, beziehungsweise es ist ja so, man wiederholt die Sachen auch aus Liebe zu den Vorfahren. Also es ist so ein bisschen wie, guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe es genauso wie du gemacht. Also wie so ein kleiner Liebesbeweis. Und natürlich sind das Dinge, die unterbewusst ablaufen und total absurd klingen, wenn man sie so auf den Tisch packt irgendwie, weil man denkt so, hä, was ist das für ein Liebesbeweis, bitteschön.
Also das heißt, es gab schon Momente auch in Kindheit und Jugend und so, wo du halt irgendwie so eine Unsicherheiten auch gespürt hast, ne?
Ja, ja, voll. Also ich hatte in der Jugend auf jeden Fall auch mal eine Phase, wo ich ja echt dunkle Gedanken hatte. Ich glaube, ich habe eine lange Zeit oder für einen längeren Zeitraum einfach jeden Nachmittag auf der Couch gelegen, geglotzt, aber mich halt schlecht gefühlt und so gedacht, ich glaube, das interessiert keinen, wenn ich morgen nicht mehr in die Schule gehe. So, da ging es mir hauptsächlich um die Mitschüler so. Ich habe mich da, ja, in dem Freundeskreis irgendwie war ich nicht angekommen scheinbar. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass meine Eltern das so groß wahrnehmen. Ja, also so ein bisschen ambivalent irgendwie alles, ne? Grundsätzlich würde ich aber als Fazit schon ziehen, dass ich aus einem relativ heilen und liebevollen Elternhaus komme. Aber ja, so richtig sicher gebunden in meinen eigenen Beziehungen fühle ich mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ohne jetzt jemandem die Schuld dafür zu geben zu wollen, ne? Also
ja, und vor allem, du bist halt auch nicht schuld, ne? Das ist auch an der Stelle immer ganz wichtig. Ja. Also das sind halt vielleicht, ja, wie gesagt, diese Bindungstypen, die sich dann auch irgendwie so anziehen und bedingen. Und
ja,
jeder hat irgendwie eine eigene Kindheit, einen eigenen Rucksack, den er so mit sich rumträgt.
Ja, klar.
Man kann schon sagen, dass halt so frühe Bindungserfahrung auf jeden Fall Erwachsenenbeziehungen beeinflusst.
Definitiv.
Und ob man jetzt genau definieren kann, wie da dein Bindungstyp ist oder nicht, aber man sieht, dass vieles einen Ursprung hat und
Wie
wir uns auch entwickelt haben, wie wir uns mit unseren Kindern entwickeln, was wir da auch für Ansprüche vielleicht haben. Ja, und ich merke einfach zum Beispiel bei mir total doll, dass so emotionale Abwesenheit oder auch wirklich Abwesenheit eines Elternteils, also nicht nur emotional, sondern auch diese Person ist einfach nicht mehr da in meinem Leben, dass das halt ja tiefe Spuren hinterlassen kann und dass das bei mir halt einfach zu so großen Unsicherheiten geführt hat. Mein Vater war ja irgendwann nicht mehr da. Also ich habe ihn regelmäßig gesehen und irgendwann nicht mehr. Und das hat sich auch nie wieder aufgebaut. Ja, und das war einfach für mich extrem schwierig. Ich habe das als Kind gar nicht so doll als problematisch wahrgenommen. Also es war erstmal ein Schock, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. Aber ich glaube, sowas wird einem erst richtig im Erwachsenenalter klar, dass einem was gefehlt hat. Und gerade diese Vaterfigur, ne, dieser Halt von dieser männlichen Person.
Naja, vor allem auch so ein abrupter Abbruch, ne?
Ja, genau.
Der dir ja nicht erklärt, ist er dir komplett erklärt worden als
Nein.
Kind?
Ja. Nein, das wurde mir nie erklärt. Und ich glaube, es hatte auch in erster Linie nichts mit mir zu tun. Es war,
nee.
Also es hatte ja mit meinen Eltern zu tun und mit deren Beziehung im Sinne von, wir erziehen noch gemeinsam, obwohl wir getrennt sind. Das hat halt einfach nicht funktioniert.
Ja.
Und mein Vater hatte halt seine eigenen Probleme auch, mit denen man teilweise schwer umgehen konnte. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass er sich zurückgezogen hat und irgendwann dann auch eine große Scham. Es war dann so, er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und also ich habe immer für mich beschlossen zu glauben, dass er sich irgendwann halt enorm geschämt hat auch und dass es diesen Weg zurück nicht mehr gab, weil so viel Zeit verstrichen war. Aber ich habe halt immer die ganze Zeit versucht, Gründe dafür zu finden, auch Gründe zu finden, warum wir nicht gut genug sind, mein Bruder und ich, warum wir halt
krass
nicht mehr zu ihm können, warum er uns nicht mehr sehen will und ob er uns halt nicht genug lieb hat, so, ne?
Ja, aber das denkt man als Kind, ne? Man bezieht das total auf sich.
Ja, es ist halt total schmerzhaft einfach und man kann das auch nicht von sich selbst abkoppeln. Also,
ja
ich habe, glaube ich, unbewusst immer dieses vertraute Gefühl eher bevorzugt. Mir wird ganz viel Liebe gegeben und dann wird mir das wieder weggerissen. Und mein Bindungssystem, also mein ganzes Nervensystem quasi war so, okay, das ist so das Altbekannte und genau dieses Muster lebe ich immer und immer wieder, weißt du? Also ich bin ja lange in Beziehung geblieben, aber ich habe Beziehung dann letztendlich zum Schluss meistens so richtig rigoros abgebrochen und dann auch keine weiteren Diskussionen mehr zugelassen und da richtig hart den Cut gemacht mit Kontaktabbruch und sonst was, weil ich einfach für meine Kinder zum Beispiel auch nicht mehr wollte, dass sie diese unsicheren Bindungen bei mir sehen. Also, dass sie immer sehen, Mama geht schlecht in der Beziehung. Und auch wenn es um die Väter von den Kindern ging zum Beispiel, war es einfach für mich wichtiger, dass wir uns irgendwann als gemeinsame Eltern, aber nicht mehr als Partner irgendwie zur Seite stehen können und füreinander da sein können. Dafür aber halt auch die Trennung in Kauf genommen, damit meine Kinder halt nicht sehen, du musst in dieser Bindung bleiben, die so schädlich für dich ist irgendwie, ne? Ich habe immer irgendwie versucht, auch mit beiden Vätern im guten Kontakt zu bleiben, auch wenn es halt oft extrem schwierig war.
Man will ja auch genau diese Unsicherheiten einfach nicht weitergeben.
Nee, ich möchte einfach, dass meine Kinder gesunde Beziehungen später führen können. Und ich glaube zum Beispiel bei meiner großen Tochter, weil ich halt mich so super gut mit ihrem Papa verstehe und mit seiner Frau und so, dass sie sich sicher gebunden fühlt.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, ich weiß, dass eine Trennung schmerzhaft ist. Ich weiß, dass es ein Schmerz ist, den man ja auch nicht absprechen kann. So, sie lebt ja nicht mit uns in einem Haus und kann jeden Tag ihren Papa sehen und jeden Tag ihre Mama sehen. Und trotzdem weiß sie irgendwie, sie kann mir lustige Sachen erzählen, die sie beim Papa erlebt hat. Und sie kann mir auch mal irgendwie nicht so gute Sachen erzählen. Und da ist eine Vertrauensbasis, die sie einfach hat, so ein Urvertrauen und nicht, die Bindung ist total gestört und kaputt, so, ne? Und
das schon auch auf beiden Seiten, ne? Also, dass sie einfach angstfrei in beiden Beziehungen sich bewegen kann.
Ja, es hat sich irgendwie auch jetzt so im Verlauf der Folge, finde ich, so angehört, als hätte ich immer ganz viele Partner so mit nach Hause gebracht. Das hat so nicht stattgefunden. Also ich habe zwischen den Vätern einen Partner gehabt und jetzt zuletzt hatte ich halt auch nochmal einen Partner, nachdem ich mich von dem Vater meiner kleinen Tochter getrennt habe. Und das war natürlich auch super schwierig, irgendwie die so einzubinden in das Ganze und die auch als Familienmitglied so zu akzeptieren. Also jetzt auch meinen letzten Partner. Das war im Endeffekt so, dass er sich getrennt hat. Das liegt nicht mehr in meiner Macht. Aber es war auch für mich irgendwie dann schwer, damit umzugehen und meinen Kindern beizubringen, wie ist das eigentlich so, wenn jemand einfach wieder weggeht, weil die Väter sind ja nicht weg, weißt du? Mhm. Aber so der Partner, mit dem die vielleicht auch eine Bindung aufgebaut haben, der ist jetzt halt nicht mehr da. So, ne? Und das fand ich auch extrem schwierig und neu auch, muss ich sagen.
Ja, wie willst du das Kindern auch erklären, ne? Also
ja.
Deine jüngste Tochter ist
4 Jahre alt und sie hat sich sehr gut angefreundet mit meinem Ex-Partner. Aber das, was ich gerade schon gesagt habe, ne, er hat die Entscheidung getroffen und das ja. ist dann nicht so, als würde dann nach irgendwie 1,5-2 Jahren Beziehung da so ein Umgang stattfinden. Das ja, hat sich einfach so ergeben und ich muss damit leben und meine Kinder müssen es leider auch.
Mhm,
aber ja. das, was ich in der Hand hatte, war, wie es weitergeht mit den Vätern der Kinder nach den Trennungen. Und
ja.
ich glaube, wir schon versuchen oder ich schon versuche auf jeden Fall von meiner Seite aus da irgendwie alles zu geben, dass es irgendwie funktioniert und man auch nett zueinander ist.
Ja, voll. Total. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich nicht so, wie als würde ich niemanden finden. Obwohl, vielleicht schon.
Vielleicht findest du einfach keinen.
Nee,
weil du so lazy bist.
Gut,
du müsstest ja suchen.
Ich wollte gerade
sagen. Du müsstest ja suchen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich auch lange nicht gesucht.
Aber nein, man sagt ja eigentlich, dass wenn man aufhört zu suchen, dann kommt die Person, ne? So ist es doch.
Ich bin ja spannend.
Nee, ich glaube, bei dir ist es auch gerade noch gar nicht so.
Nee,
an der Zeit vielleicht.
Es geht eher darum. Ja, vielleicht endlich mal höhere emotionale, oder es ist endlich mal. Es geht eher darum, höhere emotionale Standards, mehr Selbstwahrnehmung zu etablieren und auch das schnellere Erkennen von gewissen Dynamiken lernen, ne? Also so auch wieder innere Grenzen finden und wahrnehmen vor allem. Ich klopfe mir da ganz kräftig auf die Schulter auf jeden Fall. Ja. So und weniger Bereitschaft für Verletzung und Chaos und das so zuzulassen in diesen heiligen Gral der kleinen Familie irgendwie, die man ja auf jeden Fall ist, seinem Kind oder seinen Kindern in deinem Fall so, ne?
Mhm.
Ja, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ne, die Energie ist ja auch einfach begrenzt und meine emotionale Sicherheit in meinem Zuhause hat auf jeden Fall Priorität. So.
Es ist auch so schwer, wenn das irgendwie in Frage gestellt wird, ne? Wenn so zum Beispiel Erziehungskonzepte in Frage gestellt werden oder so, dann finde ich, das bringt so eine gewisse Instabilität, weil du bist dir dann in der Rolle als Mutter irgendwie deiner gar nicht mehr so klar und bewusst, wenn du zum Beispiel ja das Gefühl hast, von außen hinterfragt zu werden. Und manchmal entscheidet man sich doch dann bewusst irgendwie gegen eine Partnerschaft, wenn man halt denkt, ich will einfach meinen Frieden.
Ja, aber ich meine, ich finde, Mutterschaft ist eh irgendwie sowas Unsicheres, weil man fragt sich ja die ganze Zeit irgendwie, mache ich das richtig? Ist das alles so in Ordnung? Ist das okay für diesen kleinen Menschen? Also ich auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch so stark hast. Nee,
ich weniger. Nee, ich habe das weniger. Ich glaube, es nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und es reicht nicht immer. Ich mache auch wirklich viele Fehler, aber ich merke es in dem Moment und sage, scheiße, das ist nicht gut gelaufen jetzt gerade.
Ja.
Und bei uns ist halt viel Reden angesagt dann bei mir und meinen Kindern und ich entschuldige mich halt dann sehr oft und sage halt einfach, es ist blöd gelaufen. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, ein bisschen, ja, klar eigentlich damit, wie ich erziehen will und sowas.
Ja, ich glaube, da gibt es bei mir grundsätzlich auch irgendwie eine Klarheit, aber ja, trotzdem verunsichern mich viele, viele Themen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen, so Thema Handy und so weiter. Ein großes Fragezeichen. Ja, ich glaube, die größte Prio, die ich irgendwie gerade habe, ist, mein Nervensystem zusammenzuhalten. So, und irgendwie gerade auch meine Grenzen zu schützen, ja.
Ja. Ja. Single sein ist manchmal kein Mangel, sondern irgendwie auch so eine bewusste Stabilitätsphase. Und ich glaube, das machst du gerade durch. Du stabilisierst dich. Eigentlich mache ich das auch durch.
Ja.
Eigentlich sind wir beide. Ich sage ja auch immer, dass diese Stunde Podcast aufnehmen irgendwie nochmal so eine weitere Therapiestunde ist.
Voll. Ja.
Also das kann auch mal richtig verletzend sein, so wie gestern, nachdem wir den ersten Anlauf gestartet haben, diese Folge aufzunehmen und einen überwältigen vielleicht.
Hm.
Und dann beim nächsten Mal kann es irgendwie wieder was total Heilsames haben.
Ja, ich finde auch generell die Gespräche drumherum, die so passiert, ne, die sind ja manchmal auch so ein bisschen so ein Deep Dive, weil wir sehr aussortieren, okay, was kommt jetzt mit rein, was kommt nicht mit rein.
Mhm.
Und da, ja, da wird ja auch schon viel nachgedacht über die Dinge, die halt so passiert sind.
Ja, das stimmt. Ja, also wir merken, Beziehungsmuster sind veränderbar und ja, man kann alte Muster nicht sofort rausschmeißen. Also ich bin zum Beispiel, wir haben ja gerade über diese Stabilitätsphase gesprochen und ich merke, dass ich gewisse Dinge nicht mehr will. Und ich glaube, das ist auch jetzt gerade so mit einer der längsten Phasen meines Lebens, die ich Single bin, weil ich mir schon immer schnell, ich habe mich schnell wieder in Partnerschaften reingeflüchtet und habe vielleicht auch vermieden, an der einen oder anderen Stelle mal auf mich zu gucken und was so meine Muster sind und an denen erstmal zu arbeiten, damit es vielleicht beim nächsten Mal besser laufen kann, damit ich aber auch Dynamiken besser erkenne. Und ja, ich glaube, diese Awareness verändert dann auch irgendwann die Partnerwahl, wenn man soweit ist.
Also, ja, klar. Man, also Baby Steps, aber...
Ja, ja, und Grenzen setzen ist halt auch was, was wir lernen können. Grenzen ja? setzen, Caro, ist Grenzen. Das so? Wir hatten in den letzten Folgen schon öfter darüber gesprochen, dass, ja, dass du auch irgendwie damit ein bisschen Schwierigkeiten hast, ja. Ne, mit diesen Grenzen setzen. Und
ja.
Ja. Ja, und ich finde, die Kinder zeigen uns eigentlich auch oft, wie so gesunde Bindung aussieht. Das wird einem klar, direkt und ehrlich auch mal ins Gesicht geschrien, was das Bedürfnis ist. Und dann kann man damit umgehen. Oder auch nicht. Aber es ist eine sehr klare Kommunikation, finde ich, die man oft in Partnerschaften nicht findet, weil man aneinander vorbeiredet, weil man nicht auf einem Level ist der Kommunikation, weil manche Themen vielleicht besprochen werden wollen und andere eher nicht besprochen werden wollen oder wie auch immer, ne?
Ja.
Und da ist es ist halt mit den Kindern irgendwie einfacher, finde ich, diese Kommunikation. Hm.
Also. Ja, man ist halt auch so zusammengewachsen und man ist ja so die in der leitenden Rolle, sag ich mal.
Mhm.
Und man kennt diese Beziehung einfach so gut.
Man sagt doch auch, dass Babys bis zu einem gewissen Alter, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, ob die ein Jahr oder also bis zum zweiten Lebensjahr oder so, dass die ganz lange denken, sie wären eine Einheit also, mit ja. der Mutter. Ne?
Ja, ja.
Das finde ich auch so interessant, weil dass du als Baby noch gar nicht spürst, dass du ein Individuum bist, sondern du bist deine Mutter. Und ich stelle mir so vor, du musst da ja auch irgendwie erstmal so rauswachsen, dich abnabeln und eine eigene Persönlichkeit werden.
Mhm.
Und man sieht diese ganze Entwicklung die ganze Zeit. Über Jahre guckt man sich das mit an und man kennt dieses Kind einfach. Es sind dann auch unausgesprochene Bedürfnisse, die man erfüllen kann. So, ne?
Ja, ja.
Es ist alles so, so klar. Ja. Also mein Fazit ist irgendwie, wir haben nicht nur Pech.
Nein.
Es ist kein persönliches Versagen. Ich denke, man kann immer daran arbeiten, wie ich gerade gesagt habe, das zu erkennen, Muster zu erkennen, auch an eigenen Mustern zu arbeiten. Ich glaube, wir sind gerade vielleicht Single, weil wir zum ersten Mal verstehen, wie sich das anfühlen sollte, wenn man sicher gebunden ist. Ja, wie sich das
nicht nur für uns, ne, sondern ja. auch für die Menschen, die mit uns leben. Also die Kinder in dem Fall.
Es ist ja für uns auch das größte Anliegen, dass wir sicher gebunden sein können, damit unsere Kinder sicher gebunden sind.
Ja.
Ich glaube, wir kommen dahin. Ja. Ich glaube, ich bin auch jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich ganz lange Pause brauche, erstmal von Beziehung. Und da ja einfach so meine Reise zu mir selbst so weiter stattfindet, also auch ja. mit der Therapie und sowas, ne? Und ich habe jetzt auch gerade einfach mehr Zeit nachzudenken und ich habe so ein gutes Gefühl, dass ja daran, dass ich daran halt wachsen werde, so. Ja.
Cool. Finde ich richtig gut. Ja, wir sind da auf jeden Fall auch richtig gespannt auf eure Gedanken und eure Theorien, beziehungsweise eure Gedanken zu unseren Theorien. Verändern sich die eigenen Beziehungsdynamiken durch die Kinder? Seid ihr aktuell Single und erkennt jetzt in der Folge auch vielleicht das ein oder andere Muster wieder? Hat sich eure Sicht auf Partnerschaften geändert im Laufe eures Lebens? Das würden wir gern von euch erfahren.
Ja, schreibt uns gern eine Mail, ansonsten auch unseren Insta-Kanal. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes sowie auf unserem Instagram-Profil. Das ist momsontheedge.podcast. Also wir freuen uns auf eure Kommentare und bleibt dran, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Kleines Anliegen, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst auch gerne eine Sternebewertung da. Aber nur 5 Sterne.
Unter 5 machen wir nicht. Nee. So, Beziehung geklärt.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Story weitergeht, wenn ihr uns auf unserer Reise begleiten wollt und hören möchtet, wie wir mit all dem umgehen, dann bleibt unbedingt dran.
Abonniert den Podcast, aktiviert die Glocke und verpasst keine Folge von Moms on the Edge. Uns hört ihr wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Und an alle Mamas da draußen, ihr seid nicht allein.
Wir hören uns.